Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist schon wieder Mittwoch, Johannes. Eine neue Folge des Hydrogen Bar Podcasts erwartet euch. Und ich habe es schon verraten, der Johannes ist auch wieder dabei. Servus, grüß dich.
Ja, freut mich. Ist schön, dass wir jetzt wieder richtig reinstarten im September. Und es gibt natürlich immer Neuigkeiten, trotz Sommerloch, trotz der quasi Urlaubssaison, entwickelt sich die Wasserstoffwelt wirklich weiter,
muss man schon sagen.
Ja, und heute haben wir uns ein Projekt rausgepickt, das ja vor jetzt in den letzten Monaten um einiges weitergekommen ist, nämlich das Projekt TransHyde, natürlich mit HY in der Mitte.
Ja.
Und da geht es um eine Wasserstoff- oder ein Wasserstoffnetz, Pilotnetz, Pipeline-Netz an Wasserstoffleitungen.
Genau. Genau, da stellt man sich jetzt natürlich ein riesenhaftes Netz vor, das da aufgebaut wurde, aber so ist es tatsächlich nicht. Es ist ein Versuchsnetz aufgebaut worden mit einer Länge von immerhin, Johannes, 130 Metern auf dem Werksgelände von RWE in Lingen. Dieses Projekt TransHyde oder wie man es immer nennen möchte.
Ich glaube, es ist in dem Heideland, oder wie hieß es?
Aber das besteht genau. Also das Projekt, das ist ja riesig, da habt ihr ja auch bestimmt schon mal davon gehört. Das ist ja eins dieser Leuchtturmprojekte, eben halt, was jetzt Wasserstofftechnologie in Deutschland angeht, und besteht auch nicht nur aus diesem Versuchsnetz, sondern auch aus vielen anderen Bausteinen. Aber wo sich eben jetzt was getan hat, das ist eben jetzt eben dieses Versuchsnetz, dieses Pipeline-Netzwerk, das Mini-Wasserstoffnetz auf dem Werksgelände von RWE in Lingen.
Genau, die haben im Prinzip dieses Netz aufgebaut, um verschiedene Innovationen auszuprobieren. Also da sind verschiedene Entwicklungen, die sie gemacht haben, dann im Netz integriert. Zudem geht es auch darum zu schauen, wie gut sind existierende oder neue Pipelines, wie gut verhalten sich alte Pipelines, die im Prinzip umgewidmet werden, und die kann man da alle einbauen, sodass man dann ausprobiert, wie beeinflusst es den Wasserstoff zum Beispiel und auch wie beeinflusst der Wasserstoff das Material von zum Beispiel jetzt alten Pipeline-Stücken.
Ja, genau. Dieses Projekt in Lingen, das hat 5 Ziele, wenn man es so nennen möchte, die wir ja jetzt am Anfang vielleicht mal ganz kurz sozusagen mal stichpunktartig erstmal nennen können. FUNEXT soll es um die Erprobung von Messtechnik zur Bestimmung der Wasserstoffqualität gehen. Zum Zweiten soll es um die Erprobung von Messtechnik zur Bestimmung von Wasserstoffmengen gehen, eben Durchfluss, Messgeräte, die da eben ausprobiert werden, erprobt werden sollen. Zum Dritten soll es um Technologien zur Reinigung von Wasserstoff gehen. Zum Vierten um Technologien zur Inspektion von Wasserstoffnetzen, eben Molchung und so weiter. Und letztendlich natürlich auch immer ein Thema. Fünftens soll es um die Erprobung von Werkstoffen, Materialien gehen. Es gibt also auch einen Prüfstand für Materialverträglichkeitsuntersuchungen.
Genau. Und also es ist schon sehr weit gefasst. Oder viele Sachen, die da untersucht werden. Aber der Fokus scheint schon zu sein, wirklich die Qualität und wie beeinflusst Wasserstoff jetzt die Pipelines, gerade die alten Pipelines, und umgekehrt, wie wird der Wasserstoff beeinflusst und wie kann man dann auch wirklich schauen, dass der wieder rein wird, wenn der jetzt wirklich verschmutzt wird durch alte Pipelines, kann man den dann wieder auf die Reinheitsstufe bringen, wo man den braucht im Prinzip.
Ja, genau. Diese Qualität von Wasserstoff, die ist ja auch sehr unterschiedlich, logischerweise, die benötigt wird je Anwendung. Wenn jemand jetzt sozusagen halt grünen Stahl herstellen möchte, dann spielt die Reinheit von dem Wasserstoff, der da jetzt benutzt wird, dazu jetzt vielleicht nicht die allergrößte Rolle. Auf der anderen Seite, wenn jemand eine Brennstoffzelle betreiben möchte und zum Beispiel ein Fahrzeug betanken möchte, was mit der Brennstoffzelle funktioniert, ist die Reinheit ganz entscheidend, weil sonst in 0,nix die Brennstoffzelle hin ist. Insofern sind da die Anforderungen sehr unterschiedlich und das ist dann eben auch was im Projekt ausprobiert werden soll. Wie leicht und effizient ist es möglich, aus einem gemeinsamen Verteilnetz aus einem gemeinsamen Netzwerk verschiedene Qualitäten und Reinheiten an Wasserstoff dann sozusagen zu generieren.
Genau, und da reichen einem die 130 Meter an Pipeline jetzt aus. Mhm. Man muss jetzt nicht wirklich da irgendwie auf die, keine Ahnung, hunderte Kilometer oder tausende Kilometer Netz kommen, um dann schon zu sehen, wie sich jetzt die Materialien verhalten, wie der Wasserstoff beeinflusst wird. Und da ist es natürlich dann charmant, wenn man sagt, man hat es da auf dem Werksgelände, man kann überall hin, es ist nicht im Boden verbuddelt. Und ja, so hat man da das ganze Netz aufgebaut und hat natürlich dann auch weiterhin diese anderen Teile von dem Trans-Heide-Projekt mit drin. Also im Prinzip diese Pipeline, dieses Wasserstoffnetz ist ja nicht nur ein geschlossener Kreis und der Wasserstoff wird im Kreis rumgepumpt, sondern er wird natürlich erzeugt und er wird auch verbraucht. Und das hängt da alles mit dran an diesen 130 Metern.
Genau. Transheide, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist eins dieser sogenannten Leitprojekte Wasserstoff, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit insgesamt 11,6 Millionen Euro. Die Projektpartner sind in diesem Fall Adlaris, die DVGW-Forschungsstelle am Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie, ein etwas länglicher Name, wenn ich das so sagen darf, Evonik und auch einige weitere, unsere Freunde von OGE sind auch mit dabei und vorhin schon erwähnt, die RWE. Und dieser Abschnitt, über den wir jetzt eben hier sprechen, mit diesen Versuchssets und so weiter, das haben wir ja auch schon einige Male im Podcast erwähnt, das nennt sich eben halt GetH2 und ist in Lingen eben jetzt in die Realität umgesetzt worden und verfolgt diese Ziele, die wir erwähnt haben. Genau, wie immer, wahrscheinlich Johannes, wer sich da noch mehr in die Einzelheiten hineinfuchsen will, der hat natürlich die Möglichkeit dazu, er kann entweder natürlich selbst jetzt per Google irgendwas suchen oder er schaut einfach für uns in die Shownotes. Da sind die Details alle hinterlegt. Also, wer sich da wirklich in die Einzelheiten hineinfuchsen möchte, scrollt einfach nach unten, schaut in die Shownotes und da werdet ihr fündig.
Ja. Vielleicht noch als weitere Info, weil ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben in diesem Podcast. Vor einem Jahr, also ziemlich genau vor einem Jahr, wurde da schon der Elektrolyseur in Betrieb genommen.
Ja.
Und der erzeugt eben den Wasserstoff, der in diesen 130 Metern verteilt wird. Und das ist schon jetzt, also ist natürlich kein Riesenelektrolyseur, aber er hat schon einige Leistung und kann bis zu 7 Kilogramm Wasserstoff pro Stunde erzeugen. Also da hat man schon einiges an Wasserstoff da, der dann genutzt werden kann. Ja. Es ist ein 250 Kilowatt Elektrolyseur, der aber natürlich an an Windenergie gekoppelt ist und drum wird er nicht die ganze Zeit mit Volllast laufen.
Ja.
Aber es ist zumindest da möglich, da 7 Kilogramm pro Stunde zu produzieren und da steht auf der Webseite von, oder wo das erklärt wird, dabei, dass wenn man den jetzt eine Volllast einen Tag lang laufen lassen wird, dann wäre der Wasserstoff ausreichend für 17.000 Kilometer in einem Brennstoffzellen-Pkw.
Ja, okay.
Also es gibt vielleicht einen schönen Vergleich, wie viel Energie man eigentlich braucht für, das bisschen mehr als so eine typische Jahresleistung von einem Auto. Das fand ich ganz interessant.
Ja. Jetzt könnten natürlich jetzt sozusagen halt böse Stimmen jetzt behaupten, jetzt gibt es da wieder halt so ein Versuchsprojekt. Ja, natürlich, da gibt es in Deutschland jetzt eben eins, aber da gibt es bestimmt in Frankreich auch eins, in Spanien auch noch eins, in Italien auch noch eins, dann gibt es in UK noch eins und in Polen noch eins und was weiß ich. Ein wahnsinniger Wust an sozusagen halt Projekten, die irgendwelche Aspekte eben halt von Wasserstoff erproben in der Europäischen Union. Da könnte man sich natürlich fragen, gibt es nicht irgendeine Initiative, Johannes, die das versucht, so ein bisschen zu bündeln und zu strukturieren und vielleicht Ergebnisse mal zusammenzufassen und vielleicht in irgendeine Datenbank oder sowas zu bringen, um einfach Wissen da auch ein bisschen zu teilen. Und die gute Nachricht ist, es gibt zumindest schon mal ein Projekt, was sich da nennt Schimmer.
Ja, und zwar ohne Y, erstaunlicherweise.
Stimmt. Also eigentlich eine Chance, jetzt eigentlich wieder ein High sozusagen.
Gut, aber dann wäre es ja Scheimer.
Unterzubringen. Ja, genau.
Das Schimmer natürlich schöner.
Ja.
Genau, bei dem
Projekt. Also Schimmer, genau. Ja.
Genau, Schimmer, da geht es darum, einfach zu tracken, wer speist den Wasserstoff ins europäische Gasnetz ein. Schimmer steht dabei für Safe Hydrogen Injection Modeling and Management for European Gas Network Resilience. Da ist die Frage, ist man erst auf Schimmer gekommen und hat sich dann überlegt, was
könnte das heißen?
Steht das oder?
Oder andersrum.
Andersrum. Aber genau, das Projekt, das wurde jetzt auch gestartet, wo es wirklich darum geht zu schauen, wer speist denn ein, wo wird das Wasser, der Wasserstoff eingespeist und in welcher Menge.
Ja, genau. Genau, wir in Deutschland, wir sind natürlich sozusagen jetzt zumindest mittelbar natürlich an so einem Projekt auch beteiligt. Soweit ich es jetzt gesehen habe, sind da eigentlich nur in Anführungszeichen staatliche und halbstaatliche Institutionen tatsächlich beteiligt. Von Deutschland aus ist beteiligt die BAM, die Bundesanstalt für Materialprüfung. Und ähnliche Institutionen sind auch aus anderen europäischen Ländern beteiligt. Unter anderem ist dieses Projekt so ein bisschen in der Leitung von SINTEF, der unabhängigen norwegischen Forschungsinstitution. Und ähnliche Partner aus anderen europäischen Ländern sind dabei. So ganz grob hast du ja schon beschrieben, worum es gehen soll. Speziell jetzt die BAM. Die soll den Aufbau einer Datenbank, wie ich es vorhin erwähnt habe, koordinieren. Diese Datenbank soll Informationen zu typischen Komponenten in europäischen Leitungsnetzen enthalten. Auf Basis dieser Datenbank sollen dann Standards für die Prüfung und Qualifizierung von Werkstoffen und Komponenten für den Wasserstoffbetrieb entwickelt werden. Man möchte also, und das schlägt so etwas in die Richtung, wie wir es ja auch mit OGE im Interview jetzt besprochen haben, obwohl diese Folge erst in der Zukunft dann veröffentlicht werden wird, liebe man möchte natürlich im ersten Schritt jetzt erstmal schauen, ja, was ist denn überhaupt da jetzt im europäischen Gasnetz? Was haben wir denn für Leitungen? Was haben wir für Armaturen? Wie ist der Status? Wie sind die vielleicht schon erprobt? Wie alt sind die und so weiter? Und möchte dann eben Wege und Methoden entwickeln, um eben sicherzustellen, dass die dann für den Transport von Wasserstoff wirklich auch geeignet sind.
Genau. Also es ist schon sehr weit gesetzt, dieses Projekt. Sie schauen sich auch Multi-Gas-Networks an, also wirklich, wo es nicht nur um Wasserstoff geht, sondern wahrscheinlich auch, wie kann man dann die quasi verschiedene Gase in einem, oder es sind natürlich weiterhin verschiedene Pipelines, aber dass man da ein Management-System hat, um die zu tracken und zu schauen, wie die dann genutzt werden, dass man da nicht irgendwie wahrscheinlich für die Firma ein Parallelsystem aufbauen muss.
Ja.
Wie du gesagt hast, es geht da wirklich darum, dieses ganze Handling, die Sicherheit von Wasserstoff in der Gasinfrastruktur so gut wie möglich zu gestalten da halt wieder Sicherheit zu gewährleisten.
Ja.
Was natürlich auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist, denn wenn man dann irgendwann die Pipelines hat über mehrere 10.000 Kilometer, dann muss man natürlich auch sicher sein, dass die Sicherheit gewährleistet ist und dass man da nicht anfängt, irgendwie da quasi hinzusuchen.
Ja, genau. Dieses Ziel eben halt dieser Map oder dieser Landkarte, die dann sozusagen für ganz Europa gilt, ist aus meiner Sicht ein sportliches Ziel, aber ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Ziel, sodass man eben dann wirklich einen Überblick über das Leitungsnetz in Europa hat und dann eben dann im Idealfall halt wirklich an jeder Stelle weiß, ja, was ist das für ein Werkstoff, welche Komponenten und Bauteile sind hier verbaut, mit welcher Technologie und wie ist an dieser Stelle eben halt das Readiness-Level dann eben halt für diese Mischungen von Gasen, eben halt mit Beimischung von Wasserstoff, so wie es in den ersten Jahren sein wird, oder dann halt irgendwann auch mit 100% Wasserstoff. Weil wenn es da natürlich zu umfangreiche, zu große Lücken gibt, ist natürlich die Risikobetrachtung lückenhaft und das ist natürlich nicht sozusagen halt im Sinne des Erfinders. Das ist natürlich auch nicht das, was man den Mitgliedsländern quasi und speziell auch den Leuten, die da wohnen, in der Umgebung antun möchte. Und insofern ist es schon ein sehr sportliches Ziel, wie gesagt, aber ein sehr, sehr wichtiges Ziel, eben halt dann diese Landkarte über das europäische Gasnetz dann wirklich irgendwann mal dazu haben.
Genau. Und das ist halt auch wirklich ja interessant, dass es da um die EU als Gesamtes geht. Genau. Wird nicht wirklich wieder irgendwie quasi sozusagen lokal umgebastelt und dann hat man hier eine Landkarte und da eine Landkarte. Ja. Und am Ende passen die vielleicht nicht zu 100% zusammen, sondern hier geht es wirklich darum, da was zu entwickeln, was dann aus einem Guss ist.
Was mich so leicht gewundert hat, vielleicht hat da jemand von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nähere Infos dazu oder weiß, wie es dazu kam. Dieses Projekt ist natürlich von der Europäischen Union gefördert und zwar mit 3 Millionen Euro. Und das Gesamtbudget dieses Projekts beträgt ebenfalls 3 Millionen Euro. Und 3 Millionen Euro ist für so eine Aufgabe aus meiner Sicht jetzt raus, ich weiß nicht, wie du siehst, verhältnismäßig wenig tatsächlich sogar. Ich weiß natürlich jetzt nicht exakt, wofür dieses Geld dann jetzt verwendet wird, logischerweise. Aber für so eine Aufgabe und auch mit sozusagen jetzt dieser ganzen Latte quasi an Beteiligten und an beteiligten europäischen Ländern, die da involviert ist, ist 3 Millionen Euro jetzt ein äußerst überschaubarer Rahmen aus meiner Warte raus.
Ja.
Aber vielleicht grad, weiß da jemand genaueres, wie es dazu kam. Ja.
Gerade wenn man sich das Trans-Heide-Projekt anschaut, wo jedes von diesen Subprojekten, die es da ja gibt, also da fällt, glaube ich, keins unter 10 Millionen Euro
an. Ja, genau. Die fangen bei 3 Millionen gar nicht erst an.
Genau. Es ist vielleicht der Fall, dass die dadurch, dass das alles staatliche Firmen sind und staatliche Forschungsinstitute, dass die einfach nicht viel Geld bekommen. Also Löhne, meine ich jetzt.
Ach so.
Okay. Ist günstig. die ganzen PhD-Studenten hier umsonst arbeiten.
Ach Gott, die Armen.
ja, aber genau, es ist so, das Ziel ist natürlich gut und her und die werden das gut kalkuliert haben, dass sie da auch ein Ergebnis produzieren können. Und es ist ja auch schon mal schön, wenn es jetzt nicht immer in diese 10 Millionen Beträge reingeht, sondern dass da auch mal jemand ein Ergebnis für einen überschaubaren Betrag erreicht.
Ja. Zu diesem Projekt Schimmer findet ihr natürlich auch wieder alle Infos in den Shownotes bei uns. Da könnt ihr euch wieder in die Einzelheiten einlesen, wenn euch mehr von diesen Einzelheiten interessieren. Möchtest du noch abschließend irgendwas zu Trans-Heide oder Schimmer sagen, Johannes?
Nein, es ist wieder so ein Punkt, wo wir natürlich dranbleiben werden und schauen, ob dann auch Ergebnisse veröffentlicht werden, wann die Ergebnisse veröffentlicht werden. Das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber nichtsdestotrotz, das ist ja dann wirklich die interessante Phase, wenn man dann sieht, was da rauskommt.
Genau, jetzt zumindest dieses Schimmer läuft auch noch bis 2026. Das heißt, da hat man auch noch sozusagen Zeit, jetzt was zu ermitteln in diesem Projekt. Und vielleicht ist es dann, sobald es da Ergebnisse gibt, dann wirklich wert, auch dass wir hier im Podcast wieder mal ein Update geben und wieder drüber sprechen. Wir schauen. Alles klar.
Genau.
Ja.
Dann, wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, dann meldet euch gerne unter unserer üblichen Adresse kontakte@heidelbeinpaar.de oder die Webseite. Wir sind auf allen Kanälen erreichbar.
Genau. Wie immer der Verweis auf unsere Webseite www.heidelbeinpaar.de. Da findet ihr wie immer zum einen die Shownotes, die wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, zum anderen auch das Kontaktformular, das ihr nutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten. Oder ihr macht es euch noch einfacher. Ihr nutzt einfach unsere E-Mail-Adresse, um uns eine Nachricht zukommen zu lassen. Die ist ja immer noch kontakt@heidelbeinpaar.de. Und damit lassen wir es für diese Woche wieder gut sein. Wir lassen euch wieder in Ruhe und wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder mit einer weiteren Folge des Heidelbeinpaar Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Woche. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und hören uns in einer Woche. Macht's gut.
Bis dann.